der Eltern-Podcast. Vielleicht komme ich ja mal irgendwann mal zu, über Elternthemen zu sprechen, über meine Familie zu sprechen. Im Moment bin ich beim Kinderwunschthema, was mich ja auch dazu geführt hat, diesen Podcast zu machen. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich hoffe, es geht euch gut. Wer jetzt das erste Mal reinhört und vielleicht das Thema spannend findet, gegoogelt hat. Ich bin Judith, ich habe 3 Kinder. Die letzten beiden Mädels waren absolute Wunschkinder, die es in sich hatten. Beim ersten Kind war das tatsächlich nicht das Problem. Und erst bei den letzten beiden, beziehungsweise bei meiner größten Tochter, die ist 3, gab es dann ein paar Schwierigkeiten, sagen wir es mal so. Und die Kleine, die ist jetzt 9 Monate alt. Zusammen sind die eine bunte, lustige, wilde Truppe. Und ich freue mich schon total, wenn ich euch von den dreien mal berichten kann. Aber heute geht es um das Thema Kinderwunschklinik. Wie ihr wisst, wir waren ja schon in einer Kinderwunschklinik. Und in dieser Folge wird es weitergehen mit dem zweiten Teil unserer Klinik-Safari. Denn nach meiner Bauchspiegelung haben wir uns nämlich gedacht, nö, hier geht es erstmal nicht mehr weiter, also haben wir die Koffer gepackt oder beziehungsweise unsere Krankenakte und ab in die nächste Kinderwunschklinik, beziehungsweise es waren dann noch weitere Kliniken. 3 Kliniken später haben wir jetzt einiges zu erzählen, von Aha-Momenten über WTF-Momenten bis hin zu echten Game-Changern und warum wir gewechselt haben, was wir dabei für Learnings hatten und warum Kinderwunsch manchmal auch wie Dating ist, das alles hört ihr in dieser Folge und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging oder geht bei einem Kinderwunsch, der sich von alleine scheinbar nicht erfüllt, aus welchen Gründen auch immer. Bei mir war das so, ich hatte einige frühe Abgänge, also einige Fehlgeburten und irgendwann kam der Moment, dass wir in der Kinderwunschklinik standen, nach monatelang warten. Man denkt sich auch, man macht einen Termin und wenn man den Termin dann angeht und da ist, ist man auf jeden Fall schwanger. Bestimmt. Das klappt doch bei vielen anderen auch. Dann ist der Druck weg, du weißt, du tust irgendwas und dann klappt das schon. War nicht so. Wir saßen naja dann am Ende in 3 Kinderwunschkliniken. Wir waren auch ehrlicherweise in den anderen beiden nicht lange. Ich erzähle euch jetzt genau, wie das war in der ersten Kinderwunschklinik. Manche sagen Kinderwunschzentrum, aber es steht da auch tatsächlich Kinderwunschklinik. Waren wir mehrere Monate. Vielleicht waren das 6 Monate. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall haben wir uns ja gesagt, dass wir, ja, im Endeffekt, dass es an mir liegt. Ja, also mein Mann, der hatte keine Auffälligkeiten in seinem einen Spermiogramm, was sie gemacht haben, in seinem einen Basisspermiogramm war alles super, was ihn auch total gefreut hat. Er hat sich das dann, ja, natürlich auch gerne angehört und ich fand es auch gut, weil man sich denkt, eine Baustelle weniger, dann ist das schon mal etwas, worum man sich nicht kümmern muss und keine Sorgen machen muss, aus dem Kopf, aus dem Sinn. Für mich war das dann auch erledigt, obwohl ich das natürlich schon blöd fand, dass er auch zwischendurch geraucht hat und beziehungsweise er hat auch geraucht, jetzt nicht ganz so viel, aber immerhin, er hat geraucht und er hat auch ab und zu mal Alkohol getrunken. Nicht viel, aber ab und zu mal so am Wochenende oder so. Und ich habe mir gedacht, irgendwie ist das unfair. Ich bin ja auch in einer Situation, ich komme da ja nicht so raus. Also wenn mein Körper das alles mitmacht, zum Beispiel eine frühe Fehlgeburt, das muss ja, also es ist ja erstmal mein Körper, der das mitmacht, aber auch meine Psyche, ja. Und irgendwie hängt man da ja dann doch zu zweit dran. Ja, irgendwie schon. Irgendwie sind immer beide dran beteiligt, aber die meisten Leute, die meisten Ärzte, scheinbar gefühlt alle gehen immer davon aus, dass es an der Frau liegt. Wenn irgendwas zu dem Thema nicht passt, dann liegt es an der Frau. Und Studien haben wirklich jetzt auch gezeigt, dass das gar nicht so ist. Ne? Wusstet ihr das, dass 40% der Paare, die da irgendwie Schwierigkeiten haben, dass es wirklich auch zu 40% an dem Mann liegen kann und die anderen 40% an der Frau und 20% an beiden. Und die Medizin, die findet in 30% der Fälle gar keine Lösung. Das jetzt nur mal so am Rande. Unser Spermiogramm war super. Meine Liste hat sich dann damit verkleinert. Man macht dann immer so einen Haken dran. Erledigt, erledigt, erledigt. Check, 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 check. Ich hatte ja bis dahin auch so zur Sicherheit quasi Utrogest genommen. Das ist ein Progesteron, eine Kapsel. Die nimmt man dann in der zweiten Zyklushälfte. Ich habe die immer 2 Tage nach dem Eisprung genommen. Um das zu wissen, wann der Eisprung ist, machst du eine, manche machen Ovos, ich habe das nie gemacht. Mich hätte das auch extremst gestresst, Ovos zu machen. Frag mich nicht warum. Also irgendwie, manche stresst das mehr, die Kurve zu machen und jeden Morgen seine Temperatur zu messen. Das hat mich überhaupt nicht gestresst. Ich fand das im Gegenteil, ich fand das halt auch mal ganz informativ, weil mir das auch immer gezeigt hat, wie mein Zyklus sich so gerade verhält. Das weiß man ja auch nicht immer so ganz bewusst. Man bekommt so ein besseres Gefühl für seinen Körper. Deswegen fand ich das immer ganz spannend. Und ich hatte das auch längere Zeit gemacht mit diesen Kurven, die ich dann am Ende auch ausgewertet habe, beziehungsweise die App, die ich auf meinem Handy hatte, die hat das ausgewertet. Am Ende, das weißt du ja auch erst später, aber wenn der Eisprung definitiv vorbei war, erst dann habe ich das Progesteron genommen, habe ich Utrogest genommen. Ich glaube, das war auch immer nur zu der Zeit vom Kinderwunsch, war das auch immer eine Kapsel, die hat mir meine Gyn als erstes aufgeschrieben. Die muss man leider selber bezahlen. Ich meine, das hätte so, ich weiß nicht genau, wie teuer das war, aber ich glaube, das war so um die 50 Euro, glaube ich. Ich glaube, da ist man 3 Monate mit ausgekommen. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und bei der Kinderwunschklinik, das war da auch Standard. Die haben das natürlich auch sofort aufgeschrieben. Das war überhaupt kein Problem. Die haben Zyklusmonitoring gemacht und mich zur Bauchspiegelung geschickt. Deswegen haben die auch gesagt, dass also von dem her würde es auf jeden Fall Sinn machen. Ich habe jetzt keinen ausgewiesenen Progesteronmangel, aber Hashimoto und Progesteronmangel hängen ja ganz oft miteinander zusammen. Von daher haben wir gesagt, das schadet jetzt nicht. Man braucht einfach Progesteron, um eine frühe Schwangerschaft aufrechtzuerhalten. Und irgendwann mal macht der Körper das dann ja sowieso von alleine. Ja, ich habe dann das Utrogest genommen. Ich habe natürlich immer Blut abgegeben für die ganzen Untersuchungen. War da zum Zyklusmonitoring mehrere Monate, habe dann die Bauchspiegelung auch gemacht, wo ich total mich drauf gefreut habe tatsächlich, was wir richtig gefeiert haben. Ich habe da was reingelegt. Ja, ich habe gedacht, das wird jetzt was Gutes sein, ein guter Schritt. Das ist wichtig, weil man auch ganz oft liest, wenn man das wurde ja auch gemacht, wenn die Eileiter durchgespült werden, kann man auch die nächsten Monate sehr wahrscheinlich leichter schwanger werden. Also zumindest belegen das die Zahlen. Und das hat mich natürlich extremst, ja, ganz erstmal auf der einen Seite viel Überwindung gekostet, diesen Schritt zu gehen. Ich habe mich dann aber auch gefreut, als ich das dann entschieden habe für mich, dass ich das mache. Das ist erstmal ein Prozess gewesen, mich dazu zu entscheiden. Erst habe ich überlegt, was mache ich das nicht? Da gibt es auch verschiedene Arten. Und am Ende war es aber dann wirklich für mich der absolut richtige Schritt. Man sieht das auch nicht wirklich nach der OP. Es gibt einen kleinen Einschnitt unter dem Bauchnabel. Man sieht wirklich, wirklich nur, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man das. Aber das ist unter dem Bauchnabel. Also wenn man ein Bikini anhat, ist das meistens da drüber. Man sieht es nicht. Man sieht, ist okay, ist es in Ordnung. Von den Schmerzen her war das auch in Ordnung. Das hat so ein bisschen in der Schulter bis nach oben gezogen, so beim Einatmen, aber auch nicht lange. Ich glaube, das waren dann auch so ein paar Tage. Ich glaube, eine Woche war ich, glaube ich, krankgeschrieben. Ja, ich fand es gut. Ja, trotzdem, du bist immer diejenige, die das dann alles macht. Ich habe da schon mein Leben so ein bisschen drauf eingestellt. Und auch wenn ich drüber nachdenke, wie wir unser Leben darauf so ein bisschen fokussiert haben, man überlegt zum Beispiel auch, wenn es um Urlaubsthemen geht oder irgendwas planen möchte in der Zukunft, dann denkt man dann auch immer, kann ich das jetzt machen? Oder bin ich dann vielleicht doch schwanger? Oder vielleicht habe ich dann schon ein Baby? Wer weiß? Ne? Das weiß man ja dann auch nicht so genau, ob das alles dann so kommt, wie man sich das wünscht oder plant. Irgendwann muss das ja auch mal klappen. Habe ich irgendwann auch nicht mehr gemacht. Dann haben wir auch gar nichts mehr geplant. Wir haben alles so gemacht, wie der Ist-Zustand einfach ist. Das nimmt ja enorm viel Druck. Und dann war das auch viel entspannter. Die Kinderwunschklinik, die hatte mir ja gesagt, und das hat übrigens auch die Bauchspiegelung so ein bisschen auch bestätigt, dass mein AMH-Wert erhöht war und das war jetzt nicht ganz so, dieser Wert war jetzt wirklich nach der Bauchspiegelung besser im Blut. Das war eigentlich ein Wert, der war, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, der war bei 11 der Wert und der sollte bei 3 sein oder 4. Und wenn der zu hoch ist, dann kann es halt auch bedeuten, dass die Eizellqualität nicht gut ist. Und natürlich muss man das immer mit mehreren Werten sehen, aber die Ärzte nach der Bauchspiegelung haben mir auch gesagt, das könnte, sieht schon danach aus, dass ich ein PCOS habe. Klar, das AMH kann man im Blut messen und es gibt einen Hinweis auf die Anzahl der verbleibenden Antralfollikel, also die Eizellreserve. Normale AMH-Werte, ja, die liegen so bei 3 bis 4 und Frauen mit PCO, die zeigen halt häufig stark erhöhte AMH-Werte. Und das ist halt, ja, das ist auf die charakteristische Veränderung in den Eierstöcken zurückzuführen, ne? Also erstens mal ist eine erhöhte Anzahl an Follikeln zu sehen. Bei PCO befinden sich ganz viele unreife Follikel in den Eierstöcken und diese Follikel produzieren AMH, was zu einem deutlich höheren AMH-Spiegel führt. Und im Ultraschall sieht man ganz oft perlenkettenartige Anordnungen der Follikel. Also alles über 12 kleine Follikel pro Eierstock ist so perlenartig. Bei mir war das auch perlenartig, aber nicht so viele, sondern nur ein paar. Und das war immer der Punkt, wo die Ärzte überlegt haben, ob das jetzt ein PCO-Syndrom ist oder nicht. Also mein AMH-Wert war, glaube ich, bei 9 oder bei 11, 9 oder 10 oder 11, ich weiß das nicht mehr ganz genau. Und das ist natürlich dann schon über der Norm. Aber alle anderen Hormone waren bei mir zum Beispiel völlig okay. Und leider ist es halt auch so, dass Frauen mit PCO oft gar keine regelmäßigen Eisprünge haben, da nämlich durch die hormonellen Störungen die Entwicklung eines dominanten Follikels wird ja gehemmt. Normalerweise ist das pro Eisprung ein dominantes Follikel, manchmal auch 2. Und die springen und die können dann befruchtet werden. Ja, aber wenn durch diese Produktion von dem AMH, also oder beziehungsweise durch diese Produktion von AMH, sind die vielen kleinen Follikel einfach konstant hoch. Das ist das Problem. Und wenn man einen AMH-Wert über 4,5 hat, dann kann das ein Hinweis auf das Vorliegen eines PCO-Syndroms sein. Allerdings, habe ich ja schon gesagt, reicht ein erhöhter AMH-Wert allein nicht aus. Das kann man nicht alleine als Marker nehmen, um PCO zu diagnostizieren. Zum Beispiel haben viele Frauen mit PCO Zyklusstörungen oder erhöhte Androgene. Und das war ja das, was ich nicht hatte. Wobei ich auch, das ist mir nämlich aufgefallen, als ich angefangen habe, meine Kurven zu führen, so die ersten Kurven, die ich gemacht habe, die waren noch anders, die waren normaler, finde ich. Und je länger ich diesen Kinderwunsch hatte, je mehr ich das im Kopf hatte, umso länger wurden die Zyklen tatsächlich. Das hat sich immer weiter nach hinten verschoben. Und da muss man halt auch genau hingucken, ne? An welchem Zyklustag ist dann der Eisprung? Ist das am Zyklustag 7? Dann ist das definitiv nicht Zeit genug gewesen, dass die Qualität gut sein kann, dass sich das gut entwickelt hat, dieses Follikel, dieses dominante Follikel. Wenn es aber zu lange ist, kann das auch ein Zeichen dafür sein, dass das auch nicht gut ist von der Qualität. Und das wollen wir. Wir wollen eine Qualität haben von beiden Teilen, also vom Sperma und von den Eizellen, wollen wir, dass die Qualität super ist. Und wenn wir dann noch gute Bedingungen schaffen, dann klappt es auch mit dem Schwangerwerden und mit dem Schwangersein. Mit dem Schwangerwerden habe ich ja nicht das Problem gehabt tatsächlich. Ja, und die Frauen mit dem PCO und hohen AMH, die reagieren oft auf ganz stark stimulierende Medikamente. Zum Beispiel, was das Risiko eines Überstimulationssyndroms erhöht. Aber das habe ich ja nicht genommen, von dem her war das ja jetzt auch für mich kein Thema. Das war aber meine Diagnose, die ich bekommen habe. Und dann hatte ich ja noch das Problem mit der Gerinnung. Was heißt Problem? Aber durch diese ganzen Untersuchungen kam ja raus, nicht bei der Gerinnung, sondern tatsächlich auch beim Humangenetiker, der nämlich festgestellt hat, dass 2 wichtige Marker nicht getestet wurden bei der Gerinnung. Also Augen auf, wenn ihr eure Gerinnung testen lasst, schaut bitte nach, ob das Lipprotein A mitgemacht wird und Protein Z wurde bei mir auch nicht mitgemessen. Und das Protein Z war bei mir im Graubereich, war jetzt soweit okay, war aber auch im Graubereich ein bisschen zu niedrig. Und das Lipoprotein A war leider bei mir erhöht. Und das ist ein Wert, der wahrscheinlich wurde das vererbt. Mein Sohn hat das übrigens auch. Der hat einen erhöhten Lipoprotein A-Wert. Und das ist halt ein bisschen schwierig, weil man da gucken muss. Cholesterinwerte sollte man da so ein bisschen im Blick haben zum Thema Herzgesundheit und so, ne? Also es geht ja jetzt nicht nur um den Kinderwunsch, sondern es geht dann ja auch weiter um andere gesundheitliche Risiken tatsächlich. Und das wird vererbt, diese Lipoprotein A. Und da kann man leider auch gar nicht so viel machen, dass das runtergeht. Zumindest haben die Ärzte mir das gesagt, dass man da nicht so viel machen kann. Okay, lassen wir das mal jetzt so stehen. Aber durch dieses Lipoprotein A Dadurch, dass das sehr stark erhöht war, auch da kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, wie hoch der Wert wäre, aber auf jeden Fall erhöht, wurde mir von dem Humangenetiker, nicht von dem Gerinnungsärzten, weil die haben mir den Brief geschickt, es ist alles super, alles gut, alles taco, alles super. Der hat mir dann dazu geraten, ASS 150 einmal zu nehmen, täglich. Ich habe das abends um 22 Uhr genommen. Ich habe auch von anderen Ärzten gehört, man soll das mittags nehmen, aber ja, ich habe es dann abends um 22 Uhr genommen. Und das nimmt man dann eigentlich durchgehend, bis man irgendwann in der 36. Schwangerschaftswoche angekommen ist. Also quasi schon ab Kinderwunsch. Genau, das waren die Sachen, die ich gemacht habe. Natürlich kommen dann noch Sachen wieder dazu, wie meine Schilddrüsenwerte, FT3, FT4. Ihr wisst, habe ich erzählt bei Hashimoto. Ich habe ja Hashimoto und da muss man schon ein bisschen viel drauf aufpassen, dass die freien Werte im oberen Drittel sind. Ja, viele Ärzte schauen ja einfach darauf, dass die im Normbereich sind. Und dann kann man sich das ausrechnen. Und zwar gibt es im Internet, könnt ihr googeln unter Hashimoto Schilddrüsenrechner. Da gebt ihr eure Werte ein und dann rechnet der euch aus, wie viel Prozent FT3, FT4, in welchem prozentualen Bereich ihr seid. Da, bei mir ist es so, ich fühle mich eigentlich am wohlsten, wenn die so bei 80-90% sind. So ganz hoch ist auch nicht gut, wenn ich so bei 100% war oder kurz vor 100 war es auch nicht so optimal. Und beide Werte sollten halt zusammen sein, ne? Also FT3 bei 30% und FT4 bei 80%. Und das ist in ganz vielen Fällen, ist es so, dass man da mit dem FT3 extremst hinterherhinkt, weil die Umwandlung nicht gut funktioniert, zum Beispiel. Und ich habe eine ganze Weile FT3 als in Form von Tybon genommen. Nach einem Jahr Kinderwunschzeit, weil mein TSH, der war ja auch extremst, eine Schieflage, sagen wir es mal so. Der war ja bei 49. Ja, der sollte ja optimalerweise ungefähr bei 1 sein. Der war bei 49 innerhalb von ganz kurzer Zeit. Ich habe ja vorher den noch checken lassen, bevor ich schwanger war. Bin auch vorher auf, vielleicht kennt ihr das oder habt ihr das schon mal gehört, natürliche Schilddrüsenhormone umgestiegen, weil ich dachte, ich tue meinem Körper jetzt mal was Gutes, bereite mich auf eine Schwangerschaft vor, gehe mal von dem L-Thyroxin weg und bin extra zu einem Arzt gefahren, 2 Stunden entfernt, bin 2 Stunden dahin gefahren. Der hat mir das dann aufgeschrieben. Und als ich schwanger war, habe ich ihn sofort angerufen und gefragt, was ich jetzt machen soll. Er hat gesagt, ja, erstmal so weiternehmen, obwohl er eigentlich hätte sofort im Blut gucken müssen. Das ist sowieso das Erste, was man machen muss, wenn man Schilddrüsenmedikamente nimmt, wenn man schwanger ist. Direkt erstmal Blutwerte bestimmen lassen. Ganz wichtig. Wirklich ganz wichtig. Und meine Endokrinologin hat mir dann noch gesagt, dass es wichtiger ist, als die Hebamme oder die Ärztin anzurufen, also die Gynäkologin anzurufen, nach dem positiven Schwangerschaftstest direkt die Schilddrüsenwerte. Ich dachte dann auch beim nächsten Mal, als ich schwanger geworden bin, dass mein TSH wieder so abschmiert. Hat ja ungefähr ein Jahr gedauert, bis mein TSH wieder unten war. Ja, ich weiß aber nicht, wie der Zusammenhang war. Ich weiß nicht, ob das an den natürlichen Schilddrüsenhormonen lag oder ich hätte vorher auch noch Ashwagandha genommen, bevor ich schwanger war, ob das daran lag. Würde ich jetzt auch zum Beispiel nicht nochmal nehmen. Ich weiß jetzt nicht genau, woran das lag. Auf jeden Fall war ich danach ja mit meinen Schilddrüsenwerten wieder gut eingestellt. Ich habe Tybon genommen, weil ohne Tybon gab es dann wieder die frühe Fehlgeburt in der 5. Woche. Das war ja auch immer ganz früh am Anfang. Aber mein TSH war zumindest konstant und meine Schilddrüsenwerte waren erstmal in der Norm. Aber trotzdem war mein FT3-Wert so niedrig, dass ich der Ärztin auch ich habe ihr gesagt, dass ich das jetzt möchte. Ich möchte jetzt dieses Tybon nehmen. Ich habe mich da jetzt so viel informiert. Es ist mir einfach unglaublich wichtig. Hat sie ja auch gemacht. Nur mit dem Tybon müsst ihr aufpassen, wenn ihr das nehmt, weil erstmal sollte man das am besten über den Tag verteilt nehmen und ganz, ganz, ganz klein anfangen. Ich habe auch immer nur ganz wenig genommen. Ich glaube, das waren nur 5 Milligramm, habe ich genommen, also oder 10, maximal 10, mehr aber auf gar keinen Fall. Und es hat total gereicht. Da müsst ihr aufpassen. Bei mir war das auch so, dass der TSH dadurch durch das Tybon supprimiert war. Der war dann immer bei 0,0 oder 0,3, 0,034, also wirklich ganz, ganz gering. Und meine Ärztin das nicht gecheckt hat, die wollte mich dann immer reduzieren mit den Schilddrüsentabletten, also mit L-Thyroxin immer reduzieren, weil sie immer auf den TSH geguckt hat. Ja, So, aber ich habe da für mich meine Lösungen. Ja, mit der Schilddrüse habe ich dann ja auch gefunden, wobei es auch immer so ein bisschen futzelig ist, zum Arzt zu rennen, Blut abzunehmen, nochmal neu zu gucken, welche Dosierung und so weiter und so weiter. Und wenn man da nicht mit der Ärztin konform geht, und das ist bei mir immer so gewesen oder fast immer so gewesen, das ist auch schwierig. Also ja, das habe ich aber alles gemacht, weil es mir auch wichtig war und mache ich übrigens auch bis heute. Nur heute nehme ich keinen Tibon mehr, weil ich auch ganz viel in meinem Lebensstil verändert habe. Wahrscheinlich liegt es daran, ich kann es euch nicht genau sagen, ich habe ja in der letzten Folge auch ganz viel zum Thema Schilddrüse erzählt und Hashimoto, und ich würde so sagen, seit meiner letzten Schwangerschaft brauche ich tatsächlich keinen Tibon mehr. Also ich habe zwischendurch nochmal Tibon genommen, es nochmal ausprobiert, das hat mir nicht gut getan, ich konnte nicht mehr schlafen, ich hatte eine Überfunktion, es war gar nichts. Also bei mir reicht das jetzt, wenn ich L-Tyroxin nehme. Scheinbar schafft meine Leber das umzuwandeln. Das ist ja, L-Tyroxin ist ja im Endeffekt das T4, das muss umgewandelt werden in T3, und das scheint bei mir ganz gut zu funktionieren. Genau, und trotzdem kriegst du ja die Blutuntersuchungen nicht so einfach los. Du bist da ja immer dabei, und viele Kinderwunschzentren arbeiten ja auch schon mittlerweile prophylaktisch, habe ich das Gefühl, mit den Hormonen. Wenn mir dann ganz viele Mädels erzählen, dass die jetzt auch die Tabletten nehmen, ganz wenig nur, 25er oder 50er, weil der TSH nicht ganz so optimal war. Der war dann vielleicht bei 2,5 oder bei 2 oder bei 3. Und um das so ein bisschen so zu optimieren, nimmt man das dann. Aber da waren dann vorher nie irgendwelche Probleme. Ja, das war etwas, was auch einen großen Stellenwert hatte. Ich habe auch, was bei mir auch ganz viel, ja, auch ganz viel, wo mein Mann mich immer so ein bisschen ausgelacht hat, das waren meine ganzen Nährstoffe, die ich dann angefangen habe zu nehmen. Ja, ich habe schon ein bisschen was genommen, und er hat mich immer so ein bisschen dafür belächelt. Ja, er hätte mal gesagt, du kriegst das alles in der Nahrung, hör auf damit, das zu nehmen, das ist völliger Humbug. Wobei mir das schon wichtig war, wegen Hashimoto da einiges zu nehmen, und er hat mich immer belächelt, er hat das auch nie genommen oder er hat immer gesagt, ich ernähre mich gesund, das ist alles gut so, lass das mal sein. Ich habe aber für mich gemerkt, dass ich mich damit besser fühle, habe die ganzen Nährstoffe genommen, habe mich damit auch ganz, ganz, ganz viel beschäftigt, und ja, das waren so diese ganzen Schritte, die wir gemacht haben. Beim Humangenetiker haben wir dann auch nochmal gesessen, der dann das mit dem Lipoprotein A festgestellt hat. Aber alles andere war auch okay. Also da hat er ja wirklich auch umfassende, das ist ein Bluttest auch gemacht mit uns. Und da haben wir auch wirklich richtig, richtig Schiss vor gehabt. Und als das Ergebnis kam, ist alles gut, war es ja dann erstmal, ja, puh, gut, ne? Nochmal so ein Check, nochmal so ein Haken hinter. Yes, es ist zumindest auch nicht das. Also hätte ich jetzt eine IVF gemacht oder eine ICSI, ich kann schon mal sagen, haben wir nämlich nicht gemacht. Brauchten wir zum Glück auch gar nicht, was mir auch wirklich total wichtig war. Ich hätte es gemacht, wenn wir keine andere Option gehabt hätten, dann hätten wir das beide gemacht, das ist klar. Aber brauchten wir tatsächlich nicht. Und hätten wir das aber gemacht, wegen dem Lipoprotein A, hätte ich aber Heparin spritzen müssen. Genau, das ist seine Empfehlung gewesen. Und ich war erst so ein bisschen skeptisch, ob das reicht mit dem ASS, weil ich auch gehört habe, dass bei manchen die Empfehlung auch anders war. Aber nee, das war das, was er mir so mitgegeben hat, und was anderes hätte er mir da auch gar nicht gegeben. Ich wollte Heparin haben, um sicher zu gehen, aber er hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Nee. Und ich wollte, und das war jetzt der Grund, warum wir die Klinik gewechselt haben. Ich habe es euch, glaube ich, schon erzählt. Ich wollte in der ersten Klinik, weil wir da jetzt diese Liste stehen hatten. Wir sind immer noch nicht weitergekommen. Ich viel gelesen habe, ich auch wirklich ganz, ganz, ganz viel mit Frauen gesprochen habe, bei denen es dann doch geklappt hat. Und ich gefragt habe, was habt ihr gemacht? Und da kam ganz häufig das Wort Immunologie und geh mal zu einem Arzt, der dein Immunsystem mal checkt, der schaut, was macht dein Immunsystem eigentlich mit deinem Baby, wenn du schwanger wirst oder auch schon vorher. Und da gibt es mehrere Adressen in Deutschland. Ich kann jetzt auch nur von Deutschland sprechen. Ich weiß aber auch, dass in Spanien zum Beispiel viele Kinderwunschzentren in Spanien, die arbeiten immunologisch. Also da ist das gang und gäbe, dass die so arbeiten. Die haben auch eine hohe Erfolgsquote. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus mit anderen Ländern, mit anderen Kinderwunschzentren. Ich weiß aber, dass es in Spanien ganz häufig gemacht wird und in Deutschland halt ganz häufig auch nicht gemacht wird, manchmal aber auch schon. Ich habe die Hoffnung auf jeden Fall erstmal gehabt, dass ich da irgendwie weiterkomme. Du brauchst ja einen Überweisungsschein für, ich wollte zu Dr. Pfeiffer gehen, habe mich da vorab informiert, was ich brauche, und ich brauchte die Muster 6 Überweisung oder die Muster 10 Überweisung. Und die hat der Doktor mir nicht gegeben, meine Gyn auch nicht. Eigentlich haben die mich ja beide belächelt, weil das ist alles nur Quatsch und ist das Blödsinn, braucht man nicht und da kommt eh nichts bei rum. Damit wurde ich dann abgespeist. Ich stehe aber dann zu Hause wieder mit meinem Test, der dann wieder negativ wird, und am Ende ist das ja dann mein Problem. Wisst ihr, das ist, die Ärzte, die können das dann immer so gut sagen, aber es ist dann mein Problem. Ich stehe dann hier und komme nicht weiter und ich bin diejenige, die sich dann wieder neue Dinge überlegen muss. Und für mich war das ganz, ganz klar. Ich habe Hashimoto, wobei das auch generell ein Thema ist, nicht nur bei Frauen mit Autoimmunerkrankungen, das könnte man jetzt vielleicht denken. Und umgekehrt ist es auch nicht immer so, dass nur weil man jetzt, oder nur, beziehungsweise nur, ja, ihr wisst, was ich meine, wenn man eine Autoimmunerkrankung hat, muss es auch nicht immer so sein, dass man immunologisch da betreut werden muss. Auch das ist nicht immer der Fall. Nur bei mir hat sich das ja jetzt immer wiederholt. Ich habe euch erzählt, auf welchem Stand ich war. Der Arzt hat mir das nicht gegeben, der Professor sogar von der Klinik. Ja, und weil ich viel mit Frauen gesprochen habe, die da diese Erfahrungen hatten, habe ich da einen Tipp bekommen zu einer anderen Kinderwunschklinik. Dann haben wir uns da angemeldet, weil ich dachte, dass ich da diese Überweisung bekomme. War dann auch nicht so, weil die Ärztin uns, ja, sie hat auf ihre eigenen, ich sag mal, Immunologen verwiesen, aber da gibt es ja auch nochmal so feine kleine Unterschiede von einem Immunologen und Facharzt für Immunologie. Aber im Endeffekt hat diese Ärztin in der anderen Kinderwunschklinik, die hat sich wahnsinnig viel Zeit genommen. Fand ich total schön. Wir hatten ein sehr, sehr, sehr gutes Gespräch. Die hat sich das vorher alles angesehen, was wir hatten. Deswegen immer, bitte immer die Sachen, die ihr bekommt von den Ärzten, die Befunde, sammelt die, heftet die in einem Ordner ab, kauft euch einen richtig schönen Ordner, lasst da alles reinwandern und dann kommt der einfach immer mit zu den Ärzten. Und die hat sich da einfach alles ganz lange im Vorfeld angeschaut. Das war noch zur Zeit von Corona. Wir hatten ein, ich glaube, 2-stündiges Telefongespräch. Sie, mein Mann und ich. Es war super praktisch, weil wir mussten noch nicht mal dahin fahren. Das wäre jetzt auch noch gegangen. Es wäre so eine Stunde von uns oder dreiviertel Stunde, eine Stunde. Aber es war einfach wahnsinnig schön. Die hat sich so viel Zeit genommen und hat sich interessiert. Und am Ende hat sie uns dann 2 Dinge gesagt, die wir nie und noch, also die wir noch nicht gehört haben in der ersten Kinderwunschklinik. Und es war einmal, zum einen war ihr Vorschlag, dass wir beide eine Nährstoffanalyse machen bei ihr in der Klinik, dass sie einfach Blut abnehmen und ja, einfach mal schauen, wie sind unsere Nährstoffe und ja, ne, wo stehen wir da? Fand ich super, vor allem, weil das die Krankenkasse bezahlt hat. Die haben uns auch gesagt, wir brauchen nichts dazu zu bezahlen. Das wird ganz selbstverständlich übernommen, weil das ja auch wichtig ist für den Kinderwunsch. Ja, fanden wir beide irgendwie richtig spannend. Und das Zweite, was sie gesagt hat, das hat sie meinem Mann gesagt, dass sie gerne ein erweitertes Spermiogramm machen wollen. Ein erweitertes Spermiogramm. Davon haben wir beide noch nie was gehört. Wir hatten ja schon eins gemacht. Das hat sie aber überhaupt nicht interessiert. Sie hat gesagt, das ist Quatsch, das interessiert mich nicht. Könnt ihr 10 Stück gemacht haben? Nee, das würde ich Ihnen empfehlen, das mal zu machen. Das kostet aber schon ein bisschen was. Ich weiß es nicht, wie es heute ist. Das war ja 2020, als das bei uns war. Ich bin ehrlich, von meiner Seite aus hätte ich gesagt, Quatsch, spare doch das Geld, ist doch blödsinnig. Da wir ja getrennt dahin gefahren sind, weil wir getrennte Termine bekommen haben. Ja, also ich bin einmal hingefahren und haben die mir Blut abgenommen und haben die sich, was haben die sich denn angeschaut? Die haben nach dem Vitamin D geguckt, Vitamin B, was war das denn noch? Das waren noch Vitamin E und C, Zink, Selen, Magnesium, Eisen und Jod. Genau, das waren so die Marker, die sie bestimmt haben bei uns beiden. Und er kam abends nach Hause, als er da war, und hat mir dann erzählt, dass er den ja, dass er das dann mit denen besprochen hat, wegen dem erweiterten Spermiogramm. Und dann haben die ihm gesagt, okay, dann kriegen wir jetzt irgendwie 340 Euro oder so, um die 300 Euro. Und das war für uns ein bisschen überraschend, weil wir dachten, das wäre jetzt, das müssten wir jetzt nicht bezahlen, weil das Basisspermiogramm ist ja gratis für euch oder für uns. Das zahlt ja die Kasse. Nee, aber dieses Spermiogramm ist von der Kasse noch nicht anerkannt. Zumindest war es so. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Schreibt mir bitte gerne eure Erfahrungen dazu. Wenn jemand von euch da Erfahrungen gemacht hat, bitte, 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 schreibt mir mal bitte, wie ist es denn heute? Ist es immer noch so, dass man dafür bezahlen muss? Und wo kann man das eigentlich überall machen? Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich weiß auch gar nicht wirklich, ob die erste Kinderwunschklinik das gemacht hätte, weil die da nie von gesprochen haben. Es war ja bei ihm alles gut. Da war ja schon dieser blaue Haken bei ihm quasi so dahinter. Er war ja aus dem Rennen. Ich hätte es nicht gemacht. Er hat es gemacht. Dann war das, glaube ich, auch so, dass das kurz nach meiner Bauchspiegelung war. Ich glaube, das waren tatsächlich nur 3 Wochen später. Wir haben da auch ganz schnell einen Termin bekommen bei denen da in der Kinderwunschklinik. Tatsächlich, wir mussten da gar nicht so lange warten. Und was die Immunologie anging, hat sie ja gesagt, ja, die haben eigene, aber das würde jetzt gar nicht so anstehen, das wäre jetzt gar nicht so, das Thema, dass sie das so bei uns sehen würde, sondern das sind wirklich jetzt so diese beiden Punkte. Und dann haben wir nochmal ein Gespräch. Ja, und dann kam das Gespräch. Das kam und das Gespräch, das war ganz anders, als wir es erwartet haben. Ganz, 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 ganz anders. Ja, und was dabei rauskam, das möchte ich euch nach der virtuellen Mädelsrunde erzählen. Ich freue mich total, ihr habt mir geschrieben. Ja, was ihr so erlebt habt, alles ist hier willkommen. Ihr habt mir eure Zeilen geschickt, authentisch, ehrlich und mitten aus dem Leben gegriffen. Ich habe mich total gefreut. Da waren echt super schöne Geschichten dabei. Und ich finde auch, die zeigen, dass wir auf diesem Weg auch nicht alleine sind. Also lehnt euch zurück, fühlt euch wie bei einem Mädelsabend mit Freundinnen und lasst uns gemeinsam durch diese bunte Mischung an Erlebnissen ein wenig stöbern. Schreibt zum Beispiel, die Klinik war unser letzter Ausweg. Wir haben 5 Jahre probiert. Alles. Zyklus-Tracking, Tees, Temperaturmessen, Ernährungsumstellung. Nichts hat geholfen. Die Klinik war unser letzter Ausweg und ich hatte solche Angst, dass sie uns sagen, es sei aussichtslos. Aber dann war es gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Die Ärztin war super freundlich, hat alles erklärt und wir haben uns ernst genommen gefühlt. Die ersten Untersuchungen liefen gut, aber dann kam raus, dass ich Endometriose habe und mein Mann ein schlechtes Spermiogramm. Das hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen, aber wir haben es mit einer ICSI versucht. Der erste Versuch war ein Reinfall, keine befruchteten Eizellen, aber beim zweiten hat es geklappt. Ich bin jetzt in der 34. Woche schwanger und ich kann die Geburt unseres Sohnes kaum erwarten. Ach, wie schön, vor allem. Du hast so lange einen Kinderwunsch gehabt, oder ihr, 5 Jahre, und dann hat es dann in der zweiten ICSI dann doch funktioniert. Ach schön. Die nächste schreibt, ich fühlte mich wie ein Experiment. Der Arzt hat einfach nur Daten gesammelt, Blutwerte hier, Ultraschall da, alles war mechanisch, kein Mitgefühl. Nach 3 Monaten habe ich die Klinik gewechselt. Ich hoffe, es geht dir da jetzt besser, wo du jetzt bist, weil wir selber auch gemerkt haben, ein Wechsel kann wirklich ganz, ganz, ganz viel Positives auch bewirken. Macht auch manchmal einen Unterschied. So, die nächste von euch schreibt, was für ein Weg. Unsere Reise in die Kinderwunschklinik war lang und voller Höhen und Tiefen. Mein Mann und ich waren nervös vor dem ersten Termin, aber auch hoffnungsvoll. Die Ärztin hat uns dann gesagt, dass wir eine IVF brauchen. Ich dachte, das wird hart, aber wir schaffen das. Die Hormonbehandlung war eine Achterbahn. Ich war gereizt, hatte Heißhunger und manchmal einfach keine Energie. Bei der Punktion wurden 10 Eizellen entnommen und 7 ließen sich befruchten. Wow. Der Transfer verlief gut und ich wurde schwanger. Oh, aber dann die Fehlgeburt in der 8. Woche. Ich war am Boden zerstört. Wir haben es noch 2-mal versucht. Beim 3. Versuch war der Test positiv. Und jetzt haben wir eine Tochter und sind überglücklich. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, dass es einfach war, denn es war der schwerste Weg meines Lebens, aber der schönste Lohn. Ja, und der Lohn, der ist wirklich tatsächlich, das ist unbeschreiblich. Vor allem, ich finde auch, wenn man so lange dafür gekämpft hat, das im Kopf hatte, sich gewünscht hat und du hast dann am Ende doch dein Kind bekommen, dann ist das so eine große Wertschätzung, die dahinter steckt. Ja, es ist halt nicht für jeden immer einfach so super einfach, ne? Noch eine schreibt von euch. Unsere größte Herausforderung, die wir jemals hatten. Ich weiß auch gar nicht, wie wir das geschafft haben. Ganz, ganz ehrlich. 3 IVF-Zyklen, unzählige Spritzenhormone. Und beim letzten Versuch dachte ich, das war's. Und wenn es jetzt nicht klappt, gebe ich auf. Und dann war der Test positiv. Unser Sohn ist heute 2 Jahre alt und ich danke jedem Tag für diesen kleinen Wunder. Und daran muss man auch immer glauben. Also, die nächste schreibt, alles perfekt organisiert. Für mich war die Klinik der perfekte Ort. Die Organisation, die Freundlichkeit, alles lief wie am Schnürchen. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt und bin nach 2 Behandlungen schwanger geworden. Es war einfach das, was wir brauchten. Mega. Das ist natürlich, ja, das geht auch so, ne? Es muss nicht immer jahrelang dauern und mit viel Tränen und Geld verbunden sein. Das kann auch dann am Ende ganz schnell gehen. Und zum Schluss jetzt nochmal ein Brief für euch. Wir haben die Klinik nach 3 Monaten verlassen. Es war alles zu technisch, zu kalt, keine Empathie, keine Zeit für uns. Jetzt versuchen wir es mal ohne Hilfe. Ja, ach wisst ihr was, ich lese euch noch das letzte vor. Hier ist noch ein schönes. Ein kleines Wunder ist passiert, denn nach 2 Fehlgeburten und vielen Tränen haben wir eine Kinderwunschklinik aufgesucht. Ich hätte kaum Hoffnung, dass sie uns helfen können. Aber die Ärztin hat uns ermutigt. Wir haben mit einer ICSI begonnen und nach 2 Transfers wurde ich schwanger. Heute halte ich unsere Tochter, kleine Emilia, im Arm und sie ist unser kleines Wunder. Ich bin jeden Tag so, so, so dankbar. Ja, diese Mischung zeigt die ganze Bandbreite an Erfahrungen. Ja, ich freue mich total, dass ihr mir geschrieben habt. Ich danke euch dafür. Bei uns war das jetzt so, die Ärztin hat uns angerufen. Oh je, wenn ich schon daran denke. Die hat uns angerufen nach meiner Bauchspiegelung. Einige Wochen später war das, wo ich so viele Hoffnungen reingesetzt habe, habe ich ja gerade erzählt, ne, dass man gerade nach einer Bauchspiegelung klappt das ja dann wirklich meist oder oft, nicht meistens weiß ich jetzt nicht, aber so man sagt so die ersten 3, 4, 5 Monate, die sind dann schon echt wichtig danach. Ich hatte auch total Fieber an dem Tag, ich war krank, mir ging es sowieso nicht gut und dann hatten wir dieses Gespräch und dann hat sie erstmal bei mir angefangen mit den ganzen mit der Nährstoffanalyse, das war ganz gut. War jetzt kein Mangel dabei, was sie jetzt gesehen haben. Also bei mir war da jetzt mal alles gut. Das Ding war, das war wirklich ein großes Problem, dass das bei meinem Mann anders aussah. Und zwar hatte der einen ganz, 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 ganz geringen D3-Wert. Der war bei 3 oder 4, also kaum messbar. So gering war der. Was mich jetzt auch jetzt gar nicht so verwundert hat, muss ich ehrlich sagen, weil der unglaublich viel arbeitet. Ganz, ganz, ganz viel im Auto sitzt, im Büro sitzt, bei seinen Kunden ist. Also der ist gar nicht so in der Sonne wie ich zum Beispiel. Ich bin gerne in der Sonne draußen, im Pool, liege im Garten. Ich bin ein Sonnenmensch. Bei ihm war das ein bisschen anders. Und nicht nur das D3, sondern auch einige andere Nährstoffe hatten noch, sagen wir mal, Platz nach oben. So hat sie es genannt. Es ist noch jetzt kein erheblicher Mangel, aber da ist noch gut Platz nach oben. Aber das eigentliche Problem war tatsächlich das auffällige Spermiogramm. Und da waren wir beide extremst geschockt. Ich weiß nicht, wer von uns beiden am meisten geschockt war. Ich glaube tatsächlich mein Mann, weil der kam nach Hause. Das war nämlich selbst bei dem Gespräch war er nicht bei mir, mit mir zu Hause, sondern das musste er von der Arbeit ausführen, weil er keine Zeit hatte. Wir waren alle miteinander am Telefonieren, jeder so, wo er stand. Und dann hat sie uns gesagt, dass das Problem sehr wahrscheinlich bei ihm liegt, weil er eine hohe, beziehungsweise, ja, weil er einfach zu viele Fragmente in dem Spermiogramm aufgewiesen hat, die DNA geschädigt waren. Und ja, das ist wieder das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Man denkt vielleicht, es liegt an der Frau und ich habe so lange Schuldgefühle gehabt. Ich habe mich einfach doof gefühlt, weil ich das auf mich bezogen habe, weil ich dachte, bei mir stimmt was nicht. Und ich bin da der begrenzende Faktor. Das war ja das, was mir auch noch ein Problem gemacht hat. Nicht nur, dass das nicht geklappt hat, sondern auch, dass du dir selber die Verantwortung zuschiebst, weil es nicht klappt. Und der Wunsch ist ja bei uns beiden da gewesen. Und der kam abends nach Hause, er kam rein und das werde ich nie vergessen. Das war so emotional, das war auch so klar in dem Moment, dass ich genau wusste, er meint das jetzt auch so. Er kam nach Hause, da waren einige Stunden dazwischen. Das Erste, was er gemeint hat, war, ich höre auf zu rauchen. Ich trinke wirklich kein Alkohol mehr, so 0,00000. Und er hat auch erzählt, dass er die letzten Stunden damit verbracht hat, wirklich sich da einzulesen in das Thema. Ich war so, wie, du hast jetzt stundenlang, hast du nicht gearbeitet, hast du dich da jetzt eingelesen in den letzten Stunden und wann hast du das überlegt und erzählt? Und er war so klar, dass ich das wirklich auch geglaubt habe, dass das jetzt so kommt, dass er das auch so macht und durchzieht und ernst meint. Und ja, das hat mich umgehauen in dem Moment. Das war so ein, ja, ich kann es gar nicht erklären, das war so ein mega cooles Gefühl. Wir waren in dem Moment, ja, da waren wir ein Team. Ja, ich habe mich so unterstützt gefühlt in dem Moment. Da kam so eine Kraft von ihm und so ein, es war eine unglaubliche Kraft mit einem großen Willen dahinter, wir schaffen das jetzt. Ich habe die Ärztin auch in einem Gespräch gefragt, natürlich, ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, es zielte auf eine ICSI natürlich von ihr auch ab. Hat sie angesprochen, dass das eigentlich die einzige Option ist, die wir haben. Bei dem Spermiogramm ist das die einzige Option, die wir haben. Und mich hat dann auch interessiert, ob man irgendwas bewegen kann, irgendwas verändern kann mit Nährstoffen oder mit Veränderung des Lebensstils oder irgendwas, wir irgendwas machen können. Nee, hat sie gesagt, das ist Quatsch. Da kann man jetzt nicht so wahnsinnig viel eingreifen. Dafür haben wir auch nicht mehr genug Zeit. Und nee, da würde sie überhaupt gar keine Möglichkeiten sehen. Das war an dem Abend, als er nach Hause kam, das war so, ja, so unglaublich wichtig. Und es war mir, ich wusste gar nicht, wie wichtig mir das war. Aber in dem Moment war mir das so klar, wie schön das ist, dass wir jetzt zusammen quasi daran arbeiten, dass wir zusammen in einem Team spielen, dass wir zusammen das jetzt schaffen werden. Und wenn es nicht klappt, dann haben wir aber beide alles gegeben, was wir konnten. Das war so unglaublich wertvoll. Das hat uns so zusammengeschweißt, dass es von ihm aus gekommen ist. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass das von jedem selber auch ausgeht, weil ich ihn vorher, es waren vielleicht auch ein paar Wochen vorher, habe ich wirklich so gesagt, so gebeten, bitte lass es mit dem Rauchen, bitte rauch nicht mehr, bitte trink kein Alkohol. Und immer wenn er dann, es war nicht viel, er hat nicht viel Alkohol getrunken, aber wenn er es gemacht hat, dann hat sich das irgendwie doof angefühlt. Und in dem Moment wusste ich, ne, der zieht das jetzt durch. Und er hat es durchgezogen. Das kann ich euch schon mal sagen. Also, er hat das wirklich durchgezogen. Mein Gott, das war mega. Genau, das erstmal dazu. Das hat uns so weitergebracht, dieser Wechsel. Aber was genau ist jetzt ein erweitertes Spermiogramm? Weil ich glaube, ganz viele von euch haben das bestimmt auch noch nicht gehört. Wir hatten das nämlich bis dato auch noch nicht gehört. Noch nie irgendwas darüber gelesen oder dass irgendein Arzt was davon erzählt hat. Deswegen erzähle ich euch mal ganz kurz noch, was das eigentlich ist. Und zwar wird in diesem erweiterten Spermiogramm zum Beispiel auch die DNA-Strangbrüche untersucht. Denn ja, so circa 25% aller Männer mit einem guten Basisspermiogramm weisen einen hohen Anteil an Spermien mit defektem Erbmaterial auf. Das heißt, die DNA-Helix ist kaputt. Punkt. Und auch ein gesundes Basisspermiogramm schützt dich nicht davor, da ist aussagekräftig in dem Moment, wenn du zum Beispiel früher Fehlgeburten hast oder nicht schwanger wirst. Also, und diese DNA-Schäden in den Spermien, das war dann auch meine Frage, warum hat der Humangenetiker nichts gesehen? Weil das dafür zu klein ist und es ist ja auch veränderbar. Nicht immer so, wie man sich das vorstellt, aber es kann veränderbar sein. Und ich möchte auch gerne nochmal eine extra Folge zum Spermiogramm machen, weil ich glaube, das trifft einfach ganz, ganz, ganz viele Paare, auch viel Unwissenheit. Ich hatte zum Beispiel, wir hatten in der ersten Kinderwunschklinik ein Paar vor uns, die waren vor uns dran. Die haben, das haben wir mitbekommen, weil die mit der Ärztin darüber noch gesprochen haben, die haben 2 Jahre lang, sind die da ein- und ausgelaufen in diese Klinik. Ich weiß nicht, was die da alles gemacht haben. Auf jeden Fall haben die seit 2 Jahren hatten die da ihr Programm am Laufen. Und als wir da waren, haben wir mitbekommen, dass darüber gesprochen wurde, dass die jetzt rausgefunden haben, dass der Mann keine Spermien hatte. Also gar nicht. Und dann fragt man sich natürlich, warum muss das denn 2 Jahre laufen? Wieso macht man das dann nicht direkt am Anfang, bevor die Frau zur Bauchspiegelung geht, zum Beispiel? Und das war auch meine Frage. Das war auch meine Frage, weil ich bin aus der Bauchspiegelung rausgegangen, ohne eine wirkliche Diagnose. Es war alles gut, es war alles in Ordnung. Der erhöhte AMH-Wert, der aber auch laut Arzt jetzt nicht so wirklich aussagekräftig war oder auch nicht unbedingt die Begründung dafür sein musste. Eine kleine Zyste, die 100 Millionen Menschen auch haben, das war aber, sonst war da nichts, sonst war alles gut. Und danach, in der zweiten Kinderwunschklinik, wurde das erst festgestellt. Und dann habe ich mich auch gefragt, wieso? Ja, wieso bin ich jetzt in diese Bauchspiegelung rein, um dann zu hören, dass nur eine ICSI Sinn macht und dass es eigentlich wahrscheinlich gar nicht an mir liegt. Deswegen, ja, also selbst wenn das Basisprogramm oder Basisspermiogramm gut ist, es kann trotzdem sein, dass die DNA-Strangbrüche einen hohen Defekt aufweisen. Dann sagt man auch, spontan wird sehr unwahrscheinlich sogar werden, denn diese sogenannten Fragmentationen sorgen leider für ausbleibende Befruchtungen oder für ausbleibende Einnistungen der befruchteten Eizelle in die Gebärmutter. Vor allem frühe Fehlgeburten oder auch fehlgeschlagene IVF-Versuche oder fehlgeschlagene ICSI-Versuche können damit zu tun haben. Leider wird das erst sehr spät getestet. Manchmal wird es auch gar nicht getestet. Dann werden zum Beispiel, das finde ich auch ganz interessant, immunologische Faktoren mitgemessen in diesem erweiterten Spermiogramm. Ne? Also manchmal reagiert das Immunsystem auf die eigenen Samenzellen als Fremdkörper. Die Folge ist eine Abwehrreaktion im Sinne einer Autoimmunreaktion. Und die Antikörper können sich sowohl an die Spermien heften und sie damit in ihrer Beweglichkeit beeinträchtigen, als auch Faktoren ungünstig beeinflussen, die für das Durchdringen der Hülle der Eizelle notwendig sind. Ja, in der Reproduktion ist das noch umstritten, ob die Antikörperbildung allein ausreicht, die Fruchtbarkeit entscheidend einzuschränken. Aber wenn mehr als 50% der Spermien mit Antikörper behaftet sind, dann ist das eine Einträchtigung der Fruchtbarkeit. Also zumindest ist das sehr wahrscheinlich. Und genau, der MAR-Test, so heißt der nämlich, misst diese Spermien-Antikörper. Der Spermienfunktionstest, damit kann man untersuchen, ob die Spermien wichtige Kompetenzen haben, die man ihnen auch von außen nicht ansehen kann. Sie müssen nämlich zum Beispiel mit der Spitze ihres Köpfchens in die Eizelle rein. Ne? Beschrieben mit der sogenannten Akrosinaktivität oder Spermien-Ozyten-Interaktion. Und vorher müssen sie den speziellen Zervixschleim überwinden können, um sich von dessen besonderer Zusammensetzung nicht allzu sehr beeindrucken lassen. Und das checkt man mit dem Krämer-Test oder mit dem SCMPT. Ich kann euch noch, das ist vielleicht auch nicht unwichtig, nochmal erzählen, wie der DNA-Fragmentationsindex ist. Zum Beispiel sagt man 0-15% DFI, wird das abgekürzt. Bedeutet eigentlich, dass eine Schwangerschaft sehr wahrscheinlich auf natürlichen Weg möglich ist, ne? Also bis 15% und so ja 15-25% ist eine normale Schwangerschaft oder eine Schwangerschaft auf normalem Weg ist auch möglich, könnte aber ein bisschen länger dauern. Deswegen, ne, da kann man ganz, ganz, ganz viel tun, um seine kleinen Kriegerchen so ein bisschen fit zu machen. Und möglicherweise wird von der Kinderwunschklinik aber schon hier eine Insemination vorgeschlagen, je nach Dauer eures Kinderwunsches. Und je nachdem, wie es mit den weiblichen Umständen aussieht, das kann man jetzt so genau nicht sagen, aber es könnte halt ein bisschen länger dauern und die abgekürzt DFI über 30% sagt schon aus, dass eine Schwangerschaft auf normalen Wege eher unwahrscheinlich ist. Pimpios Sperm und dann guck mal, ob sich die Quote verbessern lässt. Weil, das ist das Gute, sowas ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Das ist das Gute. Das ist genauso wie mit der Eizellqualität. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Das dauert dann so 3-4 Monate, dann beginnt die neue Phase. Deswegen, also da kann man wirklich einiges tun. Bei einer DNA-Fragmentation über 30% schaut man halt auch nach einer IVF oder ICSI. Und wenn es über 50% wird, so was dann zum Glück bei uns jetzt auch nicht, da ist auch eine ICSI angeraten. Und es ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Das ist ja wirklich auch das Gute daran. Ne? Aber genauso kann es auch im Umkehrfall sein, dass es mal gut ist und dann geht man davon aus, es ist alles bestens und toll und dann ist es dann doch nicht mehr so toll. So war das in der zweiten Kinderwunschklinik. Wir haben wichtige, ja, ganz wichtige Dinge erfahren können. Und ich war der Ärztin total dankbar, dass sie uns da so weitergebracht hat. Die Krankenkasse, die hatten wir gewechselt. Wir waren dabei zu wechseln, dass wir uns zumindest darauf vorbereiten, eine ICSI zu machen. Wollten dann aber nicht auf diesem Level stehen bleiben, dass wir jetzt diese ICSI machen. Wir haben tatsächlich, ich muss es, ja, wobei das war gut. Wir haben einen Termin in der nächsten Kinderwunschklinik gemacht, in der dritten. Und da haben wir auch hoppla hopp gesessen. Das hat auch nicht so lange gedauert. Diese Klinik, die sollte auch sehr gut sein. Der Ruf war prima. Ich wollte meine Überweisung haben für Dr. Pfeiffer. Ich habe es erzählt. Es war einfach enorm wichtig. Und wenn dir da kein Arzt irgendwas gibt, dann gehst du halt zur nächsten Kinderwunschklinik. Das war auch wieder eine Ärztin. Wir haben uns da sehr, sehr aufgehoben gefühlt. Corona war das Schlimmste vorbei erstmal. Wir haben da wieder persönlich gesessen mit der Ärztin. Hab ihr das alles aufgezählt, was gewesen ist. Bin dann auch so geendet. Ich möchte jetzt zu Dr. Pfeiffer. So, das ist jetzt für mich ganz wichtig. Sie daraufhin, ja, da gebe ich Ihnen recht. Das hätte ich Ihnen jetzt auch gesagt. Tatsächlich. Also, es hat mich fast vom Stuhl gekickt, als sie das gesagt hat, dass sie das jetzt auch empfohlen hätte. Und ich habe mich schon innerlich, ich habe eine Party gefeiert, weil ich mich schon bei ihm gesehen habe mit diesem Überweisungsschein. Aber nein, die Überweisungen geben sie nicht. Die würden seine Therapie unterstützen. Dann könnte ich gerne dann auch nochmal dahin gehen. Der arbeitet gerne mit Infusionen. Das würden sie machen. Das kostet natürlich auch viel Geld. Das heißt, sie bekommen Geld von mir, wenn ich das dann mache. Aber eine Überweisung, es tut mir leid, die müssen sie sich von woanders irgendwie holen. Da können wir ihnen leider nicht helfen. Ja, bam. Und ja, da hatte ich dann am Ende wieder dasselbe Problem. Aber gut, sie hat gesagt, wir machen jetzt weiter. Wir gucken jetzt nochmal nach dem Zyklusmonitoring alles wieder von Anfang. Und da muss ich sagen, ganz ehrlich, das hat mich enorm gestresst. Dieser Gedanke, jetzt fängt alles nochmal von vorne an und ich muss jetzt gucken, wie ich an diese Überweisung drankomme. Das ist ein riesen Faktor in meinem Kopf gewesen. Und ich wusste einfach, ich brauche diese Überweisung, auch wenn das jetzt alles mit meinem Mann soweit stand. Aber für mich war das immer schon klar. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Und nur weil er da jetzt irgendwelche Probleme oder irgendwelche Auffälligkeiten für den Moment hatte, sagen wir es mal so, heißt das ja nicht gleichzeitig, dass bei mir alles super ist. Das muss man ja einfach mal abchecken. Ich bin dann diesen Weg weitergegangen. Ich werde euch in der nächsten Folge erzählen, ob es dann noch geklappt hat. Es wird auf jeden Fall spannend. War auf jeden Fall, alles bis dahin ganz, ganz wichtig. Ich habe auch gar nichts bereut. Also ich bin aus jeder Klinik mit einem großen Learning rausgegangen. Wir beide haben viel gelernt in der Zeit, auch über uns selber, auch über unsere Beziehung. Es hat uns sehr zusammengeschweißt. Wir sind weitergegangen, wir haben nicht aufgegeben. Ich berichte euch davon in der nächsten Folge, die kommt nämlich nächste Woche Sonntag. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr, sehr, sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder bei eurer Podcast-Plattform eures Vertrauens freuen. Ihr könnt auch gerne bei Spotify zu jeder Folge euer Feedback geben. Dann könnt ihr euch so ein bisschen miteinander vernetzen. Nicht jeder hat Instagram. Wenn ihr mir bei Instagram folgen wollt, da findet ihr auch immer wieder Fragesticker, auch zur virtuellen Mädelsrunde oder zu anderen Themen oder auch zu diesen Folgen. Mache ich immer so ein paar Beiträge. Dann folgt mir doch gerne unter zusammengeschrieben hallo-wunschkind-online. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr zugehört habt und schaltet gerne beim nächsten Mal ein, wenn es darum geht, wie es bei uns mit der Spurensuche weiterging und ob sich das alles so verbessert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Das erzähle ich euch dann beim nächsten Mal. Ihr Lieben, macht es euch bitte gemütlich, holt euch Schönes in euer Leben, lasst euch nicht klein kriegen, macht einfach weiter, auf jeden Fall keine Option. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ich finde es schön, dass ihr zugehört habt und wünsche euch eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Eure Judith.